Okay, wir singen dann zum Ende des Gottesdienstes nochmal zwei Lieder und jetzt dürfen die kleinen Kinder mit der Julia in den Kindergottesdienst gehen. Julia, warte noch, ich will noch für euch beten. Und wegen den größeren Kindern wollte ich fragen, gibt es hier jemanden, der diese Spielekiste sich schnappen möchte und mit den größeren etwas machen will? Die Chance wäre jetzt. Okay, dann nicht. Julia und ihr lieben Kinder, ich bete noch für euch und dann könnt ihr in euren Kindergottesdienst gehen. Vater im Himmel, ich danke dir für jedes einzelne Kind, das du in unserer Gemeinde hierher gebracht hast. Jedes Kind ist ein Geschöpf von dir, ein Wunder voller Gaben, voller Fähigkeiten, voller Potenzial. Ich bitte dich jetzt, dass du in diesem Kindergottesdienst dabei bist, dass du Julia hilfst, zurechtzukommen, gute Ideen zu haben, das auf die richtige Art und Weise mit den Kindern zu teilen, was sie von dir weiß. Und ich bitte dich um deinen Segen für jedes einzelne Kind. Amen.
So, jetzt auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr euch heute auf den Weg gemacht habt, hier zu sein, hier in den Gottesdienst zu kommen. Ich habe in meiner Vorbereitung ein bisschen gegoogelt. Ich wollte nämlich herausfinden, wie viele Bücher und Filme in einem Jahr rauskommen. Und habe herausgefunden, im Jahr 2020 sind so ungefähr 64.000 neue Buchtitel rausgekommen. Und jedes Jahr kommen ungefähr 600 Filme in deutsche Kinos. Dazu kommen noch die ganzen Sachen, die auf irgendwelchen Streaming-Diensten und online irgendwo dazukommen. Also es kommt wirklich einiges zusammen. Und trotzdem schafft man es, diese große Menge in recht wenige Genres einzuteilen. Also in recht wenige Kategorien irgendwo reinzustecken. Da zu sagen, okay, es gibt Drama, es gibt Komödie, es gibt Fantasy, Sci-Fi, Thriller und sowas. Es gibt den Krimi. Und manche Leute könnten dann noch mehr von diesen Untergenres nennen, da gehöre ich jetzt nicht mehr dazu, weil mir reichen schon die paar, weil eins davon ist auch eins, was ich sehr gerne mag, nämlich der Krimi. Ich bin ein halbwegs großer Krimi-Freund, die finde ich sehr spannend, vor allem mag ich es, wenn es da solche Handlungswendungen gibt. Also im Englischen sagt man Plot-Twist, wenn plötzlich in der Handlung mal so ein Dreher drin ist, mit dem keiner gerechnet hat. Irgendwas passiert, ganz unerwartet. Jetzt bei Krimis gerade ist es meistens dann so der Fall, dass irgendwo rauskommt, die Person, die man am häufigsten für den Täter hält, ist gar nicht der Täter. Es war doch jemand ganz anderes oder noch besser ist, es kommt heraus, es war nicht nur einer, es waren alle zusammen oder die beiden haben sich verbündet und so kommt irgendwann am Ende alles irgendwo raus, welche Person war es wirklich, welche hat das beste Motiv, wer steckt jetzt hinter diesem Juwelenraub, hinter dieser Erbschleicherei oder sowas. Immer spannend, wenn dann so Stück für Stück langsam rauskommt, was war denn los, wenn man als Zuschauer, als Leser mit reingenommen wird in diese Auflösung. Ich mag das, da mitzufiebern und so überrascht zu werden, wenn dann irgendwann die nächste Enthüllung kommt, meistens durch einen Privatdetektiv, weil die Fälle irgendwo so kompliziert und verschwommen und verwirrt waren, dass die Polizei ihn einfach gar nicht geknackt bekommen hat. Daran, wie, Alfred, dein Gesicht ist gerechtfertigt, daran, wie kompliziert und verwirrt und verwoben diese Fälle sind, merkt man auch, dass das Ganze eher aus dem Bereich Fiktion, eher aus dem Bereich der erfundenen Sachen kommt. Ihr könnt ja ihn nach dem Gottesdienst mal fragen, wie viele Fälle denn wirklich da sind, wo dann plötzlich noch drei überraschende Zeugen auftauchen oder noch da ein entscheidender Hinweis gefunden wird oder wie viele Sachen einfach durch ordentliche, vernünftige Polizeiarbeit gelöst werden. Und es soll halt auch nicht unbedingt um Krimi-Geschichten gehen, die irgendwo erfunden sind, sondern es soll halt um echte Geschichten gehen, um eine echte Geschichte, die Gottes Handeln in unserem Leben irgendwo auch aufzeigt. Und ich habe euch eine aus der Bibel mitgebracht, will aber nicht mit der Geschichte selbst anfangen, sondern erst mit dem Rahmen außenrum. Alfred hat schon gesagt, es geht heute um Versagen, um Leute, die versagen. Und ich habe eine Geschichte aus der Zeit der Könige Israel mitgebracht. Es gibt natürlich den ganz bekannten König, den König David, zeitlich gesehen der zweitwichtigste irgendwo. Direkt nach Saul, nachdem Saul sich von Gott abgewandt hat, kommt David als neuer, als sehr guter König, als der König, der wirklich gottesfürchtig ist, als der König, der der große Held von Israel ist, ja, der Mann, der Goliath besiegt hat, der Mann, der die Bundeslade zurückgeholt hat. Das ist doch mal ein König. Aber auch David lässt sich was zu Schaden kommen. David begeht Ehebruch. Er geht auf dem Dach von seinem Palast spazieren und kann da runterschauen auf die anderen Häuser und sieht da eben die Bathseba, eine verheiratete Frau, die da gerade am Baden ist, auf den ersten Blick direkt in diese wunderschöne Frau verliebt, komplett hingegeben. Er schickt seinen Diener los, herauszufinden, wer das ist. Er möchte den Namen wissen, er möchte wissen, wer das ist. Und Er findet es heraus und daraufhin schickt er die nächsten Diener los und sagt, hier, komm, lad die in meinen Palast ein, die sollen mal vorbeikommen. David schläft mit Bathseba und David begeht Ehebruch. Und es geht auch so weit, dass Bathseba daraufhin schwanger wird, woraufhin David beschließt, oh, jetzt habe ich hier ein Problem, da müssen wir ein bisschen was vielleicht vertuschen oder lösen. Er versucht es irgendwie hinzukriegen, indem er Uriah, den Mann von Bathseba, vom Heer zurückzieht und sagt, hier, mach mal einen Tag Urlaub zu Hause, über Nacht bei dir zu Hause, schlaf in deinem eigenen Bett. Funktioniert nicht. Uriah sagt, nein, guck mal hier, die ganzen Männer Israels schlafen draußen in den Zelten. Ich werde auch da draußen in den Zelten schlafen. Er macht ihn betrunken, aber auch im betrunkenen Zustand geht Uriah zurück in sein Zelt und nicht zu seiner Frau, sodass David schließlich beschließt, okay, es hilft nichts. Der Uriah muss sterben. Ich schreibe einen Brief an den Oberbefehlshaber, hier, schick Uriah an die allervorderste Front. Da ist die Chance hoch, dass er sterben wird. Und so geschieht's. Uriah fällt im Kampf. Die Botschaft kommt nach Jerusalem zurück und David nimmt Bathseba zur Frau, weil jetzt ist ihr Mann ja gestorben. Jetzt hat er erfolgreich Uriah aus dem Weg geschafft. Das wäre jetzt so der Punkt, wo im Krimi dann der Detektiv auftreten würde und anfangen würde, den Fall zu lösen. Aber hier tritt natürlich kein Detektiv auf. Wer soll denn auch einen Detektiv irgendwo rufen? Es stecken ja so viele Leute auch mit drin. Die Diener von David, die Befehlshaber vom Heer wissen, David hat gesagt, hier stell den einen Mann ganz vorne ran. Das stimmt irgendwas nicht, da passt was nicht. Aber trotzdem ruft keiner einen Detektiv. Es traut sich keiner, den David zurechtzuweisen. Solange, bis dann Nathan auftritt. Und das ist der Text, den wir heute lesen wollen. Der Text ist in 2. Samuel Kapitel 12, die Verse 1 bis 15, wer eine Bibel da hat und selber mitlesen möchte. An der Wand oben ist er heute nicht, weil der Beamer eben nicht geht. Ich lese ihn euch aber vor. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein Reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eins seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Saul und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir noch irgendwas zu wenig sein, würde ich es dir auch noch schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer das Schwert zu spüren bekommen. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du David heimlich getan hast, das lasse ich am helligen Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Der Herr ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, todkrank werden. Kein einfacher Text. Alfred hat es schon am Anfang passend gesagt, es geht heute wirklich um Versagen. Und David hat richtig versagt. Wie konnte es passieren, dass David so einen Fehler macht? Das ist ja so, dass es so weit kommt, dass der große König David 2 der 10 Gebote bricht. Du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht töten. Gegen diese beiden Gebote hat David einfach verstoßen. Wie kann es so weit kommen? Und kann uns heutzutage sowas auch noch passieren? Wir kennen die Gebote ja auch. Wir kennen vor allem auch das Gebot, wie Jesus alles zusammengefasst hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Schaffen wir es, uns an diese Anforderung, an diese Aufforderung von Jesus zu halten? Der König David hat mit seinem Fehler richtig Schaden angerichtet. Uriah ist wegen seiner Schuld gestorben. Ich hoffe, dass keiner von uns mal so weit kommt, dass wir einen Fehler machen, der so gravierend ist, dass unseretwegen jemand anderes stirbt. Und trotzdem gilt dieser Auftrag von Jesus für uns, den wir aber nicht immer schaffen einzuhalten. Diese Aufforderung, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und dann gilt für uns auch die gleiche Frage, die Nathan dem König David in Vers 9 stellt. Er stellt ihm die Frage im Auftrag von Gott: Warum missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? In manchen Übersetzungen heißt es noch deutlicher: Warum hältst du dich nicht an meine Gebote? Aber ich finde die Formulierung: Warum hältst du dich nicht an meinen Willen? Warum machst du nicht, was mein Wille ist? Sehr treffend dafür. Warum machen wir manchmal nicht das, was Gottes Wille ist? Ist es vielleicht eine Frage der Gewohnheit, dass irgendwo sich in unser Leben was reinschleicht und wir es gar nicht bemerken, es irgendwo zulassen? Es gab ja eigentlich genug Augenblicke, an denen König David hätte umkehren können, wo er hätte merken können: Hey, nee, hier passt was nicht, hier kann ich nicht weitermachen. Augenblick mal, wo er sagen kann: Stopp, Gott, hilf mir, hier passt was nicht. Bemerken wir es, wenn wir auf Abwege geraten? Bemerken wir es? Und wenn wir es bemerken, kehren wir dann wieder um? Oder geraten auch wir auf diese Wege? Wenn wir uns zum Beispiel dabei erwischen, wie wir schlecht über jemanden reden, jemanden, den wir gut kennen, oder schlecht über ihn denken, bitten wir dann Gott sofort um Hilfe, darum, dass Gott in der Situation lieber Segen schenkt, statt diesen Hass, den wir auf den Menschen haben? Ein anderer Grund, warum David das Ganze gemacht haben könnte: Vielleicht hat er sich gedacht, naja, es juckt ja eigentlich keinen. Ich bin der König, ich habe hier die Macht, wir lassen mir prinzipiell alles durchgehen. Es fehlt uns heutzutage auch nicht wirklich an Beispielen, wo Leute massivst Macht missbrauchen, wo Leute für ihren eigenen Gewinn andere Menschen ausnutzen. Wir lesen auch in Kirchen von Machtmissbrauch. Bill Heibels ist ein ganz bekanntes Beispiel aus der letzten Zeit, der immer wieder gern genannt wird für einen gefallenen Leiter. Wir sehen aber auch sonst, wie in der Kirche durch kaputte Machtstrukturen über Jahrzehnte Missbrauch geschehen ist. Und keiner hat sich getraut, irgendwas zu sagen, weil es war ja die große Kirche, gegen die kann man ja nichts sagen, bis es dann doch irgendwann rauskam. Es ist auch ein bisschen wie im Straßenverkehr. Ich fahre so lange mit Tempo 50 durch die 30er-Zone, bis ich halt mal geblitzt werde. Dann denke ich mir: Ja, schön blöd war es, ich ärgere mich, bin erwischt worden. Die nächsten paar Male fahre ich brav mit 30 durch, weil ich möchte ja nicht wieder geblitzt werden. Wie lang es dann dauert, bis ich wieder schneller werde und schneller werde, ist die andere Frage. Und David hatte viel Macht. Er hatte so viel Macht, dass ihn keiner irgendwo aufgehalten hat. Wir sind jetzt nicht alle in Situationen, dass wir so eine ganz große Macht haben, aber zumindest über uns selbst haben wir meistens diese Entscheidungsmacht. Ich finde es, um mal beim Beispiel vom Straßenverkehr zu bleiben, sehen wir es auch daran, wenn irgendwo in der Autobahn vielleicht eine 80er-Zone wegen Baustelle ist und ich sehe, okay, alle um mich rum fahren 100. Na gut, dann kann ich auch 100 fahren, weil hier macht ja keiner irgendwas. Ich habe gemerkt, hier juckt es keinen, hier wird es ignoriert. Uns alle wird die Polizei eh nicht anhalten. Wenn hier so viele Leute 100 fahren, kann ich auch 100 fahren. Und wenn sie sowieso nirgendwo in der Nähe ist, die Polizei, wenn es Nacht ist oder sonst irgendwas, dann merkt es ja keiner, dann stört es ja keinen. Ich weiß nicht, ich bin noch nie bei Alfred im Streifenwagen mitgefahren, weil meistens ist nur hinten Platz und hinten möchte ich nicht sitzen im Streifenwagen. Das ist persönliche Favorisierung meiner Seite. Aber ich weiß, wenn ich zumindest in der Nähe von der Polizei bin, wenn ich selber Auto fahre und irgendwann ist die Polizei, dann fahre ich meistens recht ordentlich. Und müsste Alfred später fragen, ob es die meisten Leute so machen. Es gibt sicherlich ein paar Spezialisten, die es nicht schaffen. Aber ich zumindest bin immer ganz brav, beide Hände am Lenkrad, aufmerksamer Blick, immer schön Schulterblick mit dazu machen und sowas. Und bloß nicht zu schnell, lieber einen Tacken vorsichtiger, weil gerade ist ja die Polizei neben mir. Danach ist dann wieder 70 und ich fahre 90, weil die Polizei ist weg. Und weil ihr lacht, glaube ich, dass es einige von euch gibt, die sich daran auch erwischen. Das sind jetzt einfache Beispiele. Verkehrssünder ist ein Beispiel für Sünde, wo wir sagen: Ja, Verkehrssünde ist ja nicht so schlimm. Aber passiert es uns auch in anderen Bereichen, dass wir auch da irgendwann sagen: Naja, ich kann es mir erlauben. Hier juckt es ja keinen, hier spricht ja keiner rein. Das machen ja alle so. Ist ja nicht so schlimm. Wenn ich da jetzt mal nicht den Willen Gottes tue, macht ja nichts. Ein dritter Grund, warum David so gehandelt hat, vielleicht hat es ihm einfach wirklich an jemanden gefehlt, der es ihm mal gegenüberhalten konnte. Man sagt so schön, der ihm mal den Spiegel vorhalten konnte, der uns den Spiegel vorhalten kann, damit wir was sehen, was wir eigentlich gerade machen. Der Nathan tut es, der geht hin zu David und sagt, du bist der Mann. Er geht nicht hin und fängt direkt mit der Konfrontation an. Er fängt erstmal an, dass er sagt, hier, das ist die Geschichte, die geschehen ist. Und Davids Gerechtigkeitssinn greift sofort, nee, so geht das nicht, so darf das nicht sein. Aber dann kommt der Plottwist, der Dreher in der Handlung, dass Nathan eben sagt, du bist dieser Mann und auch für dich gelten diese Regeln. Vielleicht brauchen wir einfach manchmal einen Menschen, der uns genau diesen Spiegel vorhält. Wir wissen, wir werden mit der Zeit irgendwann blind für unsere eigenen Fehler. Jesus selber spricht die ganze Sache auch nochmal an, später in Matthäus 7 in der Bergpredigt. Er spricht davon, wie leicht es ist, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, während man selbst einen riesigen Balken im Auge hat. Also wir sehen kleine Fehler, bei anderen Menschen wollen sie am besten aufmerksam machen und direkt auch rausziehen, aber merken gar nicht, was wir selber für einen großen Balken im Auge hängen haben. Es ist viel leichter, bei den anderen Leuten die Fehler zu suchen, als sich ehrlich spiegeln zu lassen und fragen, was sind eigentlich Dinge, die bei mir nicht in Ordnung sind. Es ist einfach festzustellen, dass König David einen ganz schweren Fehler gemacht hat, aber es ist viel schwerer festzustellen, was mein Balken ist, was bei mir im Leben los ist, wo ich nicht nach dem Willen Gottes handle. Kein einziger am Königshof von David hat sich irgendwo getraut, es ihm zu sagen, hat sich getraut, den Mund aufzumachen. Sie haben auch erlebt, der David, der geht über Leichen, wenn er hier verbergen möchte, dass er Ehebruch begangen hat. Deswegen hat sich keiner getraut, sich einzumischen. Sie haben es beobachtet, wie er sie zum ersten Mal einlädt und wie er danach immer wieder den Uriah einlädt und versucht, ihn irgendwie zu irgendwas zu überreden. Da waren ja reichlich Diener mit am Hof. Die hätten das doch eigentlich alles mitkriegen müssen. Es braucht aber erst diesen Propheten, es braucht erst den Nathan, der von Gott beauftragt wird, David genau diesen Spiegel vorzuhalten. Und dann die Auflösung, du bist dieser Mann. Wenn David es gebraucht hat, dass man ihm diesen Spiegel vorhält, dann muss ich mich ganz ehrlich auch fragen, wo brauche ich es, dass man mir einen Spiegel vorhält? Wo brauche ich es, dass mir jemand sagt, Hannes, so geht es eigentlich nicht. Ich will dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Manche kennen jetzt schon ein bisschen so meinen ganzen Hintergrund, aber im Endeffekt habe ich nach der Schule ein FSJ gemacht, habe da 5 sehr gute Freunde kennengelernt, 5 Jungs. Wir treffen uns heutzutage immer noch regelmäßig, sind immer noch gut befreundet. Mit 2 von denen habe ich auch noch weiter daraufhin die 4 Jahre Bibelschule gemacht für meine Ausbildung. Und wir haben irgendwann angefangen, so eine Tradition einzuführen, dass immer an Ostern kommen die uns alle besuchen. Und dann treffen wir uns wieder zu 6 als Jungsgruppe und verbringen die Osterzeit zusammen. War sehr schön. Haben aber irgendwann auch gemerkt, dass wir 3, die auf der Bibelschule zusammenleben, sehr viel Zeit zusammen verbringen. Weil man wohnt im Doppelzimmer teilweise, man lebt auf dem Flur zusammen, man isst zusammen fast jede Mahlzeit. Man kann sich schlecht aus dem Weg gehen. Und es kam irgendwann dazu, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen auch angepöbelt und beleidigt haben und so Witze gemacht haben und so lustige Sprüche. Alles, was heutzutage jeder Jugendliche problemlos in dem freundschaftlichen Rahmen rechtfertigen würde und sagen würde, ja, ist ja nicht ernst gemeint, ist ja nur ein Witz. Wir verstehen uns so gut, wir können diese Witze, diese schlechten Sprüche machen. Aber trotzdem war es irgendwo nicht gut. Die ganzen blöden Sprüche und Witze werden irgendwann zu unserem Standard, zu dem, was sich richtig einschleicht, weil wir nicht merken, wie sie einschleicht, weil es zur Gewohnheit wird, weil uns keiner irgendwas dagegen sagt oder weil wir sagen, na gut, die anderen machen auch schlechte Sprüche, er haut mir einen Spruch an den Kopf, dann schieße ich also auch zurück. Und es kam dann irgendwann im Osterfest mal, dass wir wieder versammelt waren in unserer Gruppe und dann einer unserer Freunde in einem Gespräch meinte, also es kann doch eigentlich nicht sein, dass er uns hier auf der Bibelschule, auf dem Heiligen Berg, wie er es genannt hat, besucht und wir führen uns hier so auf. In seinem normalen Alltag ist er von viel freundlicheren Menschen umgeben und dann besucht er uns, die da auf der Bibelschule sind und wir reden so miteinander. So sind wir früher nicht miteinander umgegangen. Und er hatte damit absolut recht. Wir könnten es eigentlich besser. Wir wissen eigentlich, was Gott für uns gedacht hat, wie wir als Christen miteinander umgehen sollen. Aber wir sind als Gruppe, die da so lange zusammen gewohnt hat, irgendwann da reingerutscht, dass es uns egal war. Es war gut, dass der Simi es damals angesprochen hat, dass er gesagt hat, hier, also Leute, so geht's eigentlich nicht. Das könnte er besser. Er hatte da das Recht, uns den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so kann es eigentlich nicht sein. Und es gab die Veränderung, dass wir aufgehört haben, diese eine dumme Serie zu schauen, wo wir unsere schönen Sprüche raus hatten und sowas, angefangen haben, das Ganze mehr ernst zu nehmen und zu sagen, hey, Wir wollen uns gegenseitig wieder als Geschwister, als Brüder im Herrn annehmen und dementsprechend ist Schluss mit diesen dummen Sprüchen. Dieser Freund hatte das Recht, er durfte das. Und darum ist auch die Frage für dich heute, wer in deinem Leben darf dir so einen Spiegel vorhalten? Versuchst du dir viel selber den Spiegel vorzuhalten, dass du es irgendwie versuchst durch Bibellesen oder durch Predigt hören zu lernen, wie du richtig leben sollst? Oder hast du sogar jemanden in deinem Umfeld, vielleicht in deiner Kleingruppe, in deinem Hauskreis, jemand aus deiner Familie, der dir wirklich mal den Spiegel vorhalten darf? Ich weiß nicht, wie es bei den Ehepaaren ist, ob man da sich gegenseitig sagen kann, wenn jemand irgendwas falsch macht. Ob da der Ehepartner zum anderen sagen darf, also komm, da hast du jetzt wieder aufgeführt, das geht so nicht, entschuldige dich und bring das mal wieder in Ordnung. Es ist dieses Prinzip von dem sich gegenseitig was spiegeln, wo ich glaube, dass Gott schon was Gutes reingelegt hat. Der Grund, warum das hier bei David und Nathan vorgibt, ist schon auch der Grund, dass er sagt hier, ihr Menschen, ihr merkt nicht, wenn ihr irgendwo von der Bahn mal abkommt. Ihr müsst euch das manchmal auch gegenseitig spiegeln. Aber es ist natürlich eine große Kunst, den Menschen zu finden, der mir das auch wirklich spiegeln darf. Weil der andere Mensch ja selber auch seinen Balken im Auge hat. Da in eine Beziehung reinzukommen, wo das wirklich klappt, ist ein ganz großer Segen. Und ich hoffe für euch, dass ihr vielleicht manche von euch diese Person haben. Und wenn nicht, macht euch doch mal auf die Suche danach. Wer könnte so eine Person sein, die auch in deinem Leben ehrlich sagen darf, hey, da läuft doch irgendwas nicht richtig. Da passt doch was mit deiner Jesus-Beziehung nicht. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Kümmere dich da mal wieder richtig drum. Wir haben uns als FSJ-Jungs das gegenseitig zugesprochen, dass wir uns da ins Leben reinsprechen dürfen. Und können jetzt immer noch, auch heutzutage noch, während wir weit verteilt über Deutschland leben, wissen wir, wenn uns jemand anderes sagt, hey Hannes, was ist denn da los, nehme ich das ernst und weiß, der will mich nicht einfach nur blind kritisieren, sondern dem geht es wirklich darum, was mit mir, mit meinem Herzen, mit meiner Beziehung zu Jesus los ist. Der will mir dabei helfen. Und ich will nochmal in die Geschichte von David und Nathan reinschauen, nämlich in den Teil, der passiert, nachdem Nathan David den Spiegel so vorgehalten hat. Der Grund, warum Gott Nathan zu David schickt, ist ja der, dass er möchte, dass David sein schlechtes Verhalten ändert. David soll ja was Besseres sein. Und wir erleben Gott hier auf zwei Weisen, die untrennbar irgendwo zusammengehören, die aber manchmal für uns als Menschen schwer zusammenzuführen sind, die wir vielleicht lieber trennen würden. Wir erleben, wie Gott auf der einen Seite gnädig ist und auf der anderen Seite total gerecht ist. Und das beides gleichzeitig. Beides ist fest in ihm irgendwo drin verankert. Gott kann nicht anders als gnädig sein. Seine Liebe ist so groß, dass er gnädig ist. Aber gleichzeitig kann er auch nicht anders als gerecht zu sein. Wäre er nicht gerecht, wäre es auch nicht in Ordnung. Würde in dieser Welt noch mehr kaputt gehen. Deswegen muss er auch gerecht sein. Und deswegen sagt Nathan David auch sehr deutlich, hey, deine Tat wird Konsequenzen haben. Er spricht davon, dass die Königherrschaft enden wird, dass Krieg über das Land kommen wird, dass das Kind sterben wird. Und wenn wir in der Bibel die Geschichte weiterlesen, sehen wir, das tritt so ein. Das Königreich zerbricht, es kommen irgendwann die anderen Länder, Assyrien, Babylonien, nehmen das Land ein, das Volk wird verschleppt. Und wir wissen auch, dass die Zeit der Könige wieder endet. Und das Kind von David und Bathseba stirbt. Ich kann es nie irgendwo vorhersehen. Wir können es irgendwo nicht vorhersehen, wann, wie und wo Gott gnädig sein wird und wo er gerecht sein wird. Das ist ein ganz spannender Zwiespalt, in dem wir leben, dass Gott in beiden Punkten handelt, weil er immer das größere Ganze sieht, weil er immer auf lange Frist für uns mitdenkt. Aber er auch dabei weiß, manchmal gibt es diesen Punkt, wo er die Gerechtigkeit einfordern muss. Wo er weiß, er zeigt uns seine Gnade, aber trotzdem ist er ein gerechter Gott. Und nachdem Nathan David das Bild so vorhält, bekennt David auch seine Schuld. Das ist ein ganz wichtiger Schritt dahingehend, wenn ich diese Gnade von Gott erleben möchte. Ja, es gibt den Spruch aus dem Neuen Testament, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass es uns vergibt und uns reinigt von dieser Ungerechtigkeit. Und das gilt hier auch für den David. Das Kind stirbt trotzdem, aber er kriegt mit Bathseba ein neues Kind. Er kriegt Salomo, das wird der nächste König sein. Der König, der für die Weisheit bekannt ist, für die vielen Sprüche, die er geschrieben hat, der groß den Tempel wieder aufbaut. Aber trotzdem gab es in dem ersten Augenblick für Israel hier keine schöne Zeit, weil auch da Gott die Gerechtigkeit einhalten muss und sagen muss, hier, mein Volk soll nach meinem Willen handeln. Und wir lesen in den Psalmen, vor allem in denen, die David geschrieben hat, von Situationen, wo er Schuld bekennt, wo er gemerkt hat, hey, da passt was nicht, da habe ich einen Fehler gemacht. Und trotzdem lesen wir gleichzeitig in genau diesen Psalmen davon, wie David schon weiß, Gott, du bist gnädig, du hast einen größeren, besseren Plan für mich, für das Volk Israel, für die Menschheit, mit der du unterwegs bist. Und ich will dich ermutigen, daran auch festzuhalten. Es ist manchmal wichtig, daran erinnert zu werden, dass wir Menschen Fehler machen. Aber es ist noch viel wichtiger, daran zu erinnert werden, dass es jemanden gibt, der für diese Fehler gestorben ist. Dass es jemanden gibt, der diesen Weg wieder frei macht. Dass es jemanden gibt, der auch auf der allerkrummsten Linie es schafft, gerade zu schreiben. David hat sich hier in seine Linie einen ordentlichen Zacken reingemacht mit der Aktion. Aber Gott schafft es trotzdem, sein Volk weiter voranzuführen. Er schafft es trotzdem, in beiden Punkten weiterzugehen. Und ich möchte gern zum Abschluss dafür beten, dass wir das auch erleben können, dass Gott in unserem Leben Gutes tut. Gott, ich danke dir dafür, wie groß und gnädig du bist. Und ich danke dir aber auch dafür, dass du ein gerechter Gott bist. Eine Gerechtigkeit, auf die wir uns verlassen können, die uns auch mal freispricht, die uns aber auch unsere Schuld vor Augen führt. Und Gott, ich will dich bitten, dass du mit uns in dem Maß umgehst, was du für uns kennst, was du für uns weißt, dass es gut ist. Du weißt, was für ein Joch du uns auferlegen darfst, und will dich bitten, dass du uns unsere Fehler aufzeigst, dass du uns Leute an die Seite stellst, die uns unsere Fehler spiegeln und dass wir wieder mit dir dadurch vereint werden. Wir wollen nicht nur blind auf Fehlersuche sein, wir wollen auf der Suche sein nach dir. Wir wollen dir begegnen und mit dir unterwegs sein. Und ich will dich bitten, dass wir es schaffen, dich im Alltag zu sehen, dir zu begegnen. Dass wir nicht kleine Fehler runterspielen, dass wir nicht irgendwann so weit abrutschen, wie David abgerutscht ist. Dass wir es wirklich schaffen, ganz nah bei dir zu bleiben.